ARD.
Es war ein historisches Ereignis. Jener Kanzlerempfang vom 25. Januar 1934. Zum ersten und auch einzigen Mal empfing Adolf Hitler, der Führer des Deutschen Reiches, die Bischöfe und Kirchenführer der evangelischen Landeskirchen.
Hitler war ja ein Einheitsfanatiker und ein Fanatiker der vertikalen Hierarchien. Alles von oben nach unten, es wurde durchregiert. Hitler war dieses Gemenge der protestantischen evangelischen Kirche äußerst verdächtig.
Martin Niemöller Junior hat die Ereignisse und Entwicklungen rund um dieses Datum recherchiert. Sein Vater, der evangelische Pastor Martin Niemöller, war selbst bei dem Treffen dabei.
Da gab es nun 28 Landeskirchen, die hatten verschiedene Bekenntnisse, verschiedene Verfassungen und einige waren gegen ihn, andere waren für ihn. Und er hat gedacht, ich bin derjenige, der das letzten Endes entscheiden muss. Er wurde ja auch von den Kirchen dann als der große Zampano angesehen, der das nun regeln würde, im Wege der Verständigung oder eines Machtworts.
Dies setzt allerdings voraus, dass anstelle der Vielzahl evangelischer Kirchen, wenn irgend möglich, eine einzige, einige Reichskirche tritt.
Dabei war im Grunde die Sache bei den Evangelischen schon im Jahr zuvor entschieden. Bei den Kirchenwahlen vom Juli 1933 ging die Glaubensbewegung der deutschen Christen, kurz DC, als Siegerin hervor.
Ziel der deutschen Christen war die Errichtung einer einheitlichen Reichskirche unter der Führung des Königsberger Wehrkreispfarrers Ludwig Müller, den Hitler schon im April 1933 zum Bevollmächtigten für die Angelegenheiten der evangelischen Kirche ernannt hatte. Wenig später wurde Müller zum Reichsbischof gewählt.
Eine Reichskirche nach dem Führerprinzip, in der auch der Arierparagraf gelten sollte, war das Ziel. Doch dann setzte bei den deutschen Christen ab November 1933 eine Erosion der Macht ein.
Die anfing mit der Sportpalast-Kundgebung der deutschen Christen, bei der ihr Gauobmann Reinhold Krause einen großen Vortrag gehalten hat. Weg vom Alten Testament, weg von der jüdischen Lohnmoral des Alten Testaments, seinen Viehhändler- und Zuhältergeschichten und auch weg, und da geht es ein bisschen schon ins Neue Testament über, von der Sündenbock- und Minderwertigkeitsideologie des Apostels Paulus, des Rabbiners Paulus, wie er gesagt hat, außerdem die Forderung erhoben hat, dass in der Kirche, in der deutschen Kirche, Juden nichts verloren hätten. Und diese Kundgebung hat einen enormen Protest ausgelöst, nicht nur bei den bekenntnistreuen Christen, sondern auch innerhalb der deutschen Christen selbst, sodass viele Leute auch dort ausgetreten sind.
Gegen die Durchsetzung des Arierparagraphen in der Kirche hatte sich schon im September 1933 der Pfarrernotbund gegründet, mit zunächst rasantem Zulauf. Der Berliner Historiker Manfred Geilus.
In der Anfangsphase sind tausende Pfarrer beigetreten. Ende September sollen es schon 2000 gewesen sein, dann Oktober, November und so weiter 3000, 4000.
Nur der dem Führer treu ergebene Reichsbischof Müller gab nicht klein bei.
Und er hat dann noch einen draufgesetzt, weil er Ende Dezember 1933 dann in einem Schurkenstreich sondergleichen das gesamte evangelische Jugendwerk an die HJ übertragen hat, ohne das irgendwie mit jemandem aus der Kirche vorher vereinbart zu haben. Das war also der nächste Aufschrei auf Seiten der Bekenntnistreuen. Und dieser Aufschrei wurde dann durch Müller erstickt, weil er zusammen mit seinen beiden Kumpanen Oberheit und Jäger dann den Maulkorberlass verfertigte. Anfang Januar 1934 war das. Und dieser Maulkorberlass brachte nun das Fass zum Überlaufen. Er verbot nämlich unter Androhung disziplinarischer Maßregelung allen überhaupt, ihn und seine Maßnahmen zu kritisieren.
Alles andere als eine nur innerkirchliche Angelegenheit. Historiker Manfred Geilus.
Es war auch international ein Problem. Die Schweizer Zeitung, die englischen Zeitungen, auch US-amerikanische Zeitungen aus Skandinavien und so weiter. Es stand fast täglich oder wöchentlich in den Zeitungen etwas sehr Unerfreuliches über den deutschen Kirchenkampf. Das störte die Nazis.
Die Kirchenopposition forderte die Absetzung des Reichsbischofs. Denn faktisch war die evangelische Kirche Deutschlands Anfang des Jahres 1934 führungslos.
Nun musste also der Reichskanzler ein Machtwort sprechen. Und der Reichskanzler wollte ein Machtwort sprechen.
Doch Adolf Hitler hatte neben den Kirchenquerelen noch ganz andere Sorgen.
Denn Hitler befand sich zu dieser Zeit in einer etwas prekären Lage. Er hatte seine Macht noch nicht ganz konsolidiert. Dann stand er auch unter dem Zwang, eine Rede vorzubereiten zum Jahrestag der Machtergreifung. Das war ja kurz vor dem 30. Januar, ein Jahr. Da wurde von ihm eine Rede erwartet. Und in dieser Rede wollte er eine Erfolgsbilanz vorweisen. Und zu dieser Erfolgsbilanz hätte natürlich auch aus seiner Vorausschau gehört, dass er die evangelische Kirche mit ihrem unsäglichen Binnenstreit befriedigt hatte.
Aber auch die evangelischen Kirchenführer befanden sich in höchster Anspannung. Im Vorfeld trafen sie sich im St. Michaels-Hospiz unweit der Berliner Reichskanzlei, um ein Vorabschreiben an Hitler abzustimmen. Von der Rheinischen Kirche entsandt war auch der reformierte Theologe Karl Barth dabei. Derjenige, der später die berühmte Barmer Erklärung der bekennenden Kirche prägen sollte.
Es gab eine Riesenauseinandersetzung zwischen Karl Barth und dem Professor Fetzer aus Tübingen, einem DC-Mann, der die Stirn hatte, das vereinbarte Schreiben an den Reichskanzler mit den Worten beginnen zu lassen. Wir danken Gott dafür, dass er uns Hitler in unserer Not gesandt hat. Da ist Barth explodiert und hat gesagt, lieber Herr Professor, Sie haben einen anderen Gott, Sie haben einen anderen Glauben.
In beiderseitiger Höchstspannung also empfing Reichskanzler Adolf Hitler am 25. Januar 1934 die evangelischen Bischöfe und Kirchenführer in seiner Reichskanzlei. Neben den lutherischen Bischöfen von Württemberg, Bayern und Hannover, die in Kirchenopposition zu den deutschen Christen standen, war auch ein einfacher Dorfpastor dabei. Martin Niemöller aus Berlin-Dahlem, ein ehemaliger U-Boot-Kommandant, der ganz deutschnational eingestellt war und wie viele seiner Pfarrkollegen NSDAP gewählt hatte.
Wie komme ich eigentlich als kleiner Gemeindepfarrer dazu, mit diesen hochmögenden Männern der Kirche, die ja auch was vorstellt, nicht wahr, Mar Ahrens, und Meiser, auch Wurm, das waren ja Gestalten von imposanter Mächtigkeit und auch Bedeutung. Und er kam sich da wirklich ziemlich klein vor. Aber er hatte eben hinter sich die zahlreichen Pfarrer, die den Notbund angehörten.
Niemöller war Vorsitzender des Pfarrernotbundes, dem zu diesem Zeitpunkt mehr als 7.000 der reichsweit rund 15.000 evangelischen Pfarrer angehörten, rechnet sein Sohn heute vor.
Der Pfarrernotbund war aber wohl nicht so groß, wie er später von vielen gemacht wurde, rechnet Historiker Manfred Geilus dagegen. Hitler hatte schon zuvor ein Machtwort gesprochen. Reichsbischof Ludwig Müller solle die lutherischen Kirchen in Ruhe lassen.
Diese Zahlen schrumpften dann schon sehr schnell, also ab November, Dezember 1933, da lösten sich zum Beispiel die württembergischen Pfarrer lösten sich schon vom Pfarrernotbund ab. Die sagten, wir brauchen jetzt den Notbund nicht mehr, weil Hitler sich eingemischt hat.
Dennoch, Niemöller schien Hitler wichtig genug, dass er mit eingeladen wurde. Offenbar wusste Hitler, wen er da vor sich hatte. Hitler und Niemöller waren beide im Ersten Weltkrieg gewesen. Manfred Geilus.
Schließlich war Niemöller der berühmte U-Boot-Kämpfer, U-Boot-Kommandant des Ersten Weltkriegs. Niemöller war sozusagen eine Führungsfigur im Militär im Ersten Weltkrieg. Hitler war ein einfacher Meldegänger. Niemöller konnte sich als Kriegsherr Held, als verdienter Kämpfer mit allerhand also Auszeichnungen darstellen, das wird auch Hitler natürlich alles schon gekannt haben. Und er wird auch einen gewissen Respekt gegenüber Niemöller gehabt haben.
Der U-Boot-Kommandant und der Gefreite, der Pastor und der Führer in direkter Auseinandersetzung.
Hitler hatte mit Recht die Vorstellung, wenn ich den Notbund erstmal diskreditiert habe und ausgeschaltet habe, dann werde ich mit dem Rest der evangelischen Kirche schon noch ganz gut fertig werden.
Ergänzt Martin Niemöller Junior. Aber dann nahmen am 25. Januar 1934 die Dinge ihren Lauf.
Ich denke schon, dass ihnen ein bisschen die Knie gezittert haben, denn das war schon etwas Besonderes, in die Reichskanzlei eingeladen zu sein zu einer Besprechung. Ich meine, Hitler hat es sich ja nicht nehmen lassen, sie dann auch fühlen zu lassen, dass sie also unter ihm standen. Und das war ja ein Stehempfang. Den Leuten wurden nicht etwa Stühle angeboten, sondern die mussten sich im Halbkreis da vor ihm versammeln. Und er schüttelte jedem die Hand und dann zog er sich wieder zurück als eine Art Audienz. So wie früher ein Fürst die Vertreter der Landstände empfing, die irgendeine Beschwerde vorzubringen hatten.
Hitler war von seinem Minister Hermann Göring auf das Treffen vorbereitet worden. Dazu war zuvor Niemöllers Telefon im Dahlemer Pfarrhaus abgehört worden. Zu Beginn des Treffens trug Göring ein verfälschtes Abhörprotokoll vor. Niemöller habe von der letzten Ölung gesprochen. Die Sache sei gut gedreht und die Minen seien gelegt. Der innerkirchlichen Oppositionsbewegung, dem Pfarrernotbund, wurde also Staatsopposition unterstellt. Ein Eklat.
Als Niemöller, der ziemlich weit hinten gestanden hatte, bei den Bischöfen und den anderen Kirchenleuten das hörte, ist er sofort nach vorne getreten. Das war so eine militärische Übung. Wenn der eigene Name genannt wurde, hatte man vor, die Kompanie zu treten, um Rede und Antwort zu stehen. Daraufhin ist Hitler natürlich auf ihn losgebraust. Das ist eine Intrige und das lasse ich mir nicht gefallen. Und Hitler muss längere Zeit auf meinen Vater eingeredet haben dann. Oder eingeschrien haben.
Die oppositionellen Bischöfe waren eingeschüchtert. Martin Niemöller bekräftigte jedoch gegenüber Hitler, dass sie allein in Sorge um das Reich und das Volk gehandelt hätten.
Das war nun wiederum für Hitler ein Auslöser, ein richtiger Trigger. Die Sorge für das Deutsche Reich überlassen Sie mir und kümmern Sie sich um die Kirche.
Zum Schluss traf Hitler keine Entscheidung, sondern richtete an die versammelten Kirchenführer den dringenden Appell, es um der Lage des deutschen Volkes willen noch einmal mit dem Reichsbischof Müller zu versuchen. Und nachdem Niemöller von Göring überrumpelt und als vermeintlicher Volksverräter bloßgestellt worden war, erklärten sich auch die Vertreter der Bekenntnisgruppe kleinlaut bereit, es beim Status quo zu belassen. Nur Niemöller nicht.
Mein Vater hat dann die Hand etwas länger festgehalten, als es zur Verabschiedung nötig gewesen wäre. Herr Reichskanzler, Sie haben gesagt, die Sorge für das deutsche Volk überlassen Sie mir. Aber ich sage Ihnen, dass weder Sie noch sonst eine Macht in der Welt in der Lage sind, uns als Kirche die Verantwortung, die uns von Gott für Volk und Vaterland auferlegt ist, abzunehmen. Und das war das Ende. Hitler hat dann dazu nichts mehr gesagt, sondern sich abgewandt.
Mit diesem Ausgang des Kanzlerempfangs stand die kirchliche Opposition schlechter da als zuvor. Der Unmut der Bischöfe richtete sich allein gegen Niemöller. Er solle seinen Vorsitz beim Pfarrernotbund niederlegen, forderten sie. Niemöller lehnte das entschieden ab.
Die Kirchenopposition zerbrach. Die Kirchen von Württemberg, Bayern und Hannover distanzierten sich von Niemöller und veröffentlichten eine Unterwerfungserklärung.
Die Kirchenleute stellen sich geschlossen hinter den Reichsbischof, eine fast militärisch anmutende Formulierung. Und das war praktisch die Kapitulation der Kirche und der Sieg von Reichsbischof Müller und der deutschen Christen.
Martin Niemöller aber ließ sich nicht entmutigen, sondern baute die bekennende Kirche aus. Ein Höhepunkt dabei war die theologische Erklärung von Barmen, nur wenig später im Mai 1934. Eine Art Manifest der Kirchenopposition gegen jeden Totalitarismus.
Dass Niemöller schon 4 Jahre später, im März 1938, als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers ins KZ Sachsenhausen und später ins KZ Dachau verbracht wurde, lag weniger an der persönlichen Rache des Führers. Vielmehr war Niemöller zu populär geworden, sagt Historiker Manfred Geilus.
Ab 1934 kam es in Dahlem zu einer Art Predigtrevolution. Der Zulauf zu den Gottesdiensten Niemöllers wuchs exorbitant an. Bei Niemöller waren es regelmäßig über 1000, 1100, 1200 und mehr. Das war die Wirkung des charismatischen Predigers Martin Niemöller. Und damit, ich möchte behaupten, nur damit war dieser extreme Ruf von Dahlem verbunden. Dahlem wurde neben Barmen ein Aushängeschild, ein Leuchtturm des Kirchenkampfes. Barmen wegen der Barmer theologischen Erklärung und Dahlem wegen der Wirksamkeit Niemöllers. In Dahlem fand dann die Zweite Reichsbekenntnissynode statt, aber dann eben die Predigten, also 34, 35, 36 bis Mitte 37, das sind 3,5 Jahre Predigten. Und diese Predigten gehören sicherlich zum mutigsten, was an Predigten im Dritten Reich gehalten wurde, bis zu diesem Zeitpunkt, wohlgemerkt, 37. Niemöller erwähnte auch zahlreiche Namen von Führern, also Goebbels, Rosenberg. Die werden namentlich erwähnt in seinen Predigten und kritisiert. Wer hat das sonst gemacht, welcher Pfarrer? Da war Hitler, Himmler, Heydrich und Konsorten zusammen haben beraten, wie gehen wir jetzt weiter mit Niemöller um. Manche wären ja vielleicht noch weitergegangen und hätten einen Märtyrer geschaffen. Das schafft nur wieder neue Probleme. Der Mann muss aus dem Verkehr gezogen werden.
Bis Kriegsende blieb Niemöller in KZ-Haft. Auch sein Sohn Martin Niemöller Junior ist überzeugt, dass sein Vater weniger wegen der Rache des Führers inhaftiert wurde, sondern weil er ein zu guter Prediger war.
Weil er doch als eine latente Gefahr angesehen worden ist. Nicht zuletzt auch von Goebbels. Mein Vater hatte große Menschenmassen organisieren können. Also er hat zum Teil bei manchen Reden kurz vor seiner Verhaftung über 10.000 Zuhörer gehabt bei Versammlungen. Und das war natürlich auch für die NSDAP, Hitler, Göring und Goebbels dann eine Herausforderung, einen solchen Unruhestifter im Land zu lassen und frei herumlaufen zu lassen. Wir sperren den mal weg. Zu ermorden hat man sich nicht getraut, weil mein Vater schon damals im Ausland ein prominenter Vertreter des evangelischen Christentums war und als solcher galt. Aber wegsperren, das ging.
Wir wollen die Schlüsselgewalt von euch bekommen. Wir wollen die Hebel der Regierung in die Hand bekommen.
Und dann wird endlich wieder Politik für das Volk gemacht. Und zwar nur für unser Volk, liebe Freunde.
90 Jahre später gibt es wieder eine Partei, die von sich behauptet, allein Sorge um das deutsche Volk und das deutsche Vaterland zu tragen. Wieder feiert eine solche Partei Erfolge. Wahlerfolge.
Im September wird in den Bundesländern Brandenburg, Thüringen und Sachsen gewählt. Was sagen die Kirchenführer, also die Bischöfe, von heute dazu?
Teile hier bei uns in Thüringen der AfD und ja auch Teile in den anderen ostdeutschen Bundesländern, die nehmen ja ganz bewusst die Vokabulare von Goebbels, von Hitler, die SA-Losung, alles für Deutschland und sonst was in den Mund, überschreiten Grenzen und wollen sagen, das ist alles wieder sagbar, alles wieder machbar, dass sie Volk ja nicht als das Volk verstehen, wie Luther das verstanden hat, also die einfachen Leute, sondern sie haben einen rassistisch verengten völkischen Begriff.
Sagt Friedrich Kramer, Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, EKM. Sein Bischofssitz ist zwar in Magdeburg, seine Kirche reicht aber bis ins Bundesland Thüringen.
als ob irgendeine Qualität darin besteht, dass irgendwie ich seit 5 Generationen hier geboren bin, gegenüber jemandem, der vielleicht seit 2 Generationen hier ist oder seit einer. Das sind also völlig abstruse, finde ich, völkische Ideale, die sie auch mit keiner Qualität decken sollen, die einfach nichts weiter als rassistisch sind. Und man muss ja sagen, uns geht es jetzt hier in Thüringen nicht so schlecht, dass wir am Hungertuch nagen und nur dringend irgendwie eine Volkserhebung bräuchten. Man muss auch sagen, dass es ja auch ein Völkchen ist, was da behauptet, sie seien das Volk.
Auf Leitungsebene habe man sich in der evangelischen Kirche Mitteldeutschland entschlossen, nicht mit der AfD zu reden. Die AfD habe auch das Gespräch nicht gesucht. Und der Bischof will mit der AfD auch nicht reden, sagt Kramer.
Weil wir sagen, dass wir dieser Partei nicht den Anschein geben wollen, dass man in normale Gespräche übergehen kann. Wir halten das, was da politisch gewollt und propagiert wird, für unser Land für schädlich und gefährlich. Auf der anderen Seite reden wir natürlich mit jedem, der zu uns kommt. Das ist klar. Also wenn jemand in Not oder auch mit Fragen zu uns kommt, würden wir ihn nie abweisen. Das ist selbstverständlich, dass wir da miteinander reden. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wir unterscheiden zwischen Person und Amt.
Dabei begreift sich die evangelische Kirche durchaus als politischer Akteur. Bis zur Wahl will sie ihre Stimme für die Demokratie erheben, sagt der Magdeburger Bischof Friedrich Kramer.
Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch noch eine Plakataktion vorgesehen und eine Banneraktion Herz statt Hetze und unser Kreuz hat keine Haken.
Mit Konsequenzen. Ende März entzog die evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM, einem ihrer Pfarrer den Pfarrbereich, weil er im Juni als parteiloser Kandidat für die AfD bei den Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt antreten will.
Wir werden Deutschland am Ende dieses Jahres anders hinterlassen, als wir es zum Anfang des Jahres übernommen haben.
Viele unterschätzen, wie schnell und brachial die AfD, wenn sie an der Macht ist, die Gesellschaft selbst in so einem kleinen Bundesland wie Thüringen umbauen wird. Da haben die alles schon in der Schublade. Die sind darauf vorbereitet und das wird einschneidend sein. Es wird sowohl, was soziale Fragen anbelangt, da werden sich Leute umgucken, die sie gewählt haben, dass da für sie gar nicht so viel bei rumkommt, denn die AfD ist eine total wirtschaftsliberale Partei. Es wird in den Fragen von wie Umgang mit Behinderten, mit Inklusion und so, es wird eine brutale und vergiftete und auch zerstörerische Atmosphäre entstehen. Die Sozialverbände werden massiv geschädigt werden. Und die AfD hat ja, wenn man sich das von Höcke anschaut, sein Wahlprogramm, was er da letztens geäußert hat mit seinen Punkten, geht es ja letztlich nur um sie. Sie wollen den Verfassungsschutz verbieten, sozusagen wollen Klagen gegen die Bundesregierung und so. Also sie wollen also solche Dinge tun, die ihnen als Partei helfen, aber nicht wirklich der Wählerin, die Wählerwürst davon hat. Und ich glaube, dass für Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, bei ihrer Entscheidung einfach darüber nachzudenken, und zwar staatsmännisch darüber nachzudenken, dient das dem Land Thüringen?
Auch der Bischof der Sächsischen Landeskirche, Tobias Bilz, warnt vor der AfD, wie die gesamte evangelische Kirche in Deutschland. Darin herrscht ökumenische Einigkeit. Im Februar 2024 beschloss die Vollversammlung der katholischen Deutschen Bischofskonferenz: Völkischer Nationalismus und Christentum sind unvereinbar. Im März 2024 traf sich die Lutherische Bischofskonferenz in Dresden. Von dort aus veröffentlichte sie ein deutliches Wort.
Wer die AfD wählt, unterstützt eine Partei, die das christliche Menschenbild mit Füßen tritt, programmatisch mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit gegen das Gebot der Nächstenliebe verstößt und mit ihren Hetzparolen den Geist der Gemeinschaft vergiftet. Diese Partei will uns die Mitmenschlichkeit, unsere Nächsten die Menschenwürde und Gott die Ehre entreißen. Zitat Ende.
Und Martin Niemöller? Ist der mutige Dorfpastor aus Berlin-Dahlem heute ein Vorbild oder eher eine Warnung für den evangelischen Bischof von Sachsen? Tobias Bilz.
Wir müssen bei Niemöller immer sehen, woher er gekommen ist. Er war U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg. Er hat von sich selber gesagt, dass er ab 1924 die NSDAP gewählt hat. Wir können an seiner Persönlichkeit sehr gut feststellen und nachvollziehen, wie auch sich politische Einstellungen im Laufe eines Menschenlebens verändern und wandeln. Und für mich ist das ein Anlass zu sagen, wir sind als Menschen immer auch in politischen Suchprozessen und Entwicklungen. Wir haben eigene und fremde Prägungen, wir müssen die Zeiten immer neu deuten, da in eine Haltung hineinzuwachsen, die möglicherweise dann auch im Konflikt zu dem steht, was man früher gedacht hat. Das ist nichts Ehrenrühriges, sondern das ist ein Zeichen von Persönlichkeitsentwicklung.
Das evangelische Pfarrhaus von Martin Niemöller in Berlin-Dahlem war vor 90 Jahren ein Zentrum der Kirchenopposition gegen die deutschen Christen, die von Adolf Hitler gestützt wurden. Der Berliner Bischof Christian Stäblein sieht heute alle Pfarrhäuser als Orte, in denen die Gespräche im Sinne Martin Niemöllers fortgesetzt werden sollten.
Jedes Gemeindehaus, jeder Kirchenraum, jene Orte, aber auch Kirchen, in denen doch im Grunde die ganze Woche, aber auch sonntags natürlich darüber geredet wird, wie wollen wir leben? Wie können wir so leben, dass wir miteinander gut, barmherzig, gerecht und friedlich umgehen? Das ist ja sozusagen die Botschaft, von der wir herkommen. Deswegen glaube ich auch, dass gerade Kirchenräume für harte Diskussionen gut sind. Jeder Mensch hat die gleiche Würde und wird von Gott gleich angesehen. Auch wir Menschen, andere Menschen, immer als erstes in ihrer Würde anerkennen und ihnen nicht ihre Würde absprechen.
Wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen.